Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen bei Unklassisch. Ich bin Jana.
Und ich bin Patrick.
Wir sind zwei AltphilologInnen und wir reden über Antike und Latein im 21. Jahrhundert.
Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge, in der wir es uns zur Aufgabe machen, gleich mal über eine sehr wesentliche Frage zu sprechen. Warum Latein?
Dazu erzählen wir euch dann erstmal kurz, warum wir überhaupt Latein gelernt haben und warum wir es dann auch noch studieren wollten. Wir gehen dann dabei auch noch auf ein paar gängige Argumente ein, warum Latein nützlich sein soll. Und wir erzählen euch auch noch, was unsere Gründe für Latein sind. Und warum der Podcast unklassisch heißt, das erzählen wir euch ganz zum Ende. Dazu müssen wir aber vorneweg auch gleich mal sagen, dass es gar nicht so unproblematisch ist, so eine Geschichte zu erzählen. Das waren die frühen 2000er, als wir angefangen haben mit Latein. Die Welt war eine andere und wir waren auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, das kommt jetzt nicht als große Überraschung, wenn ich sage, dass wir die Sachen heutzutage alles ein bisschen anders sehen als in der siebten Klasse.
Ja, also tatsächlich ist es ja, glaube ich, so, dass die Entscheidung, diesen Podcast zu machen, kommt ja irgendwie sehr über das Nachdenken darüber auch, wie wir dieses Fach verstehen und wie wir zu unserem Verständnis dieses Faches gekommen sind. Aus Gründen, die wir vielleicht jetzt gleich darstellen können oder nachvollziehbar machen können, unterscheiden sich wahrscheinlich die Gründe, aus denen wir Latein heute machen, relativ stark von den Gründen, aus denen wir es ursprünglich mal angefangen haben zu machen.
Ja.
Die Frage, die am Anfang gestanden ist, mit warum Latein, hat ja auch schon, das ist jetzt auch also vielleicht schon eine philologische Perspektive, die da reinkommt, aber die Frage kann man auf unterschiedliche Art und Weisen verstehen. Spoiler, es wird hier oft wahrscheinlich um ja, die Frage gehen, wie man irgendwie Dinge verstehen kann und dass das ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist. Aber hinter der Frage, warum Latein, einerseits natürlich Argumente stehen können, wie dass, und das ist eine Tatsache, die Jobaussichten dieses Studiums nicht besonders gut sind und dass eine unmittelbare Anwendbarkeit, so wie man das von anderen Sprachen vielleicht kennt, nicht gegeben ist und so. Das sind alles Sachen, auf die wir noch eingehen werden. Aber, und das ist eine andere und wichtige Dimension von warum Latein, dass an dieser Sprache einfach sehr viel dranhängt, was jetzt nichts mit der Sprache oder der Literatur, die in ihr verfasst worden ist, per se zu tun hat, sondern was diese Sprache gesellschaftlich bedeutet und was sie auch für Möglichkeiten schafft und auf der anderen Seite auch, wie ihre Zugänge zu ihr reguliert sind, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und vorausschicken müssen wir auch, denke ich, dass wir beide wahnsinnig Glück gehabt haben,
ja,
weil wir Latein gerne gemacht haben.
Genau.
Und das ging definitiv in meiner Klasse und später auch im Studium nicht allen so. Ich kenne sehr viele Leute, die extrem gelitten haben unter Latein.
Ja.
Außerdem kommen wir auch beide aus sehr privilegierten Backgrounds. Das muss man, glaube ich, auch von vorne weg gleich anerkennen. Und als wir in der Vorbereitung so darüber geredet haben und uns ausgetauscht haben über unsere Lateinbiografien, wenn man es so nennen möchte, ist uns eben auch in dieser Diskussion darüber, wie das war in der Schule und wie wir das heute sehen, da sind uns schon sehr viele Probleme auch aufgefallen, die es mit dem Fach gibt, die mit diesem, ja, die damit zu tun haben, was noch alles dranhängt. So, bevor das jetzt noch kryptischer wird, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Warum hat man sich überhaupt in der Schule für Latein entschieden? Was waren so die Grundvoraussetzungen dafür? Ja, Patrick, willst du damit mal anfangen?
Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich mich gar nicht für Latein in der Schule entscheiden musste. Die Schule, auf der ich war, hatte Pflichtlatein. Das war bestimmt für einige genauso schlimm, wie es sich anhört. Aber für mich nicht. Also ich hatte einfach schon in der Grundschule einen Sprachenschwerpunkt und es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass das dann irgendwie in der Gymnasiumsausbildung fortgesetzt werden sollte. Also das war so meine Vorstellung, aber es war vor allem natürlich auch die Vorstellung meiner Eltern. Also wie das bestimmt symptomatisch ist für viele Leute, die sich mit Latein wohlfühlen, vielleicht kann man es irgendwie so sagen, ist, dass das immer auf, ja, sozusagen sowieso Unterstützung, aber eben auch vor allem Unterstützung durch die Eltern und Förderung durch die Eltern irgendwie fußt. Das war bei mir eben auch so. Und dann war ich in dieser Schule, die eben tatsächlich ein humanistisches Gymnasium ist. Also wenn man irgendeinen typischen Einstieg finden kann, dann ist es wahrscheinlich der. Also eine Schule, die einerseits sich in die Tradition des sogenannten Humanismus stellt, auch eine Sache, die man viel sprechen kann und muss, und vielleicht machen wir das nochmal. Und das äußert sich dann eben in einem Fokus auf das, was man so klassische Bildung nennt. Und dazu gehört eben auch der Unterricht von Latein und Griechisch, Altgriechisch. Und genau, das hat die Schule eben angeboten, und zwar in der Form, dass Latein ein Pflichtfach war und schon ein frühes Pflichtfach. Also ich hatte 6 Jahre Latein in der Schule insgesamt und dann auch noch die Möglichkeit, dass man Griechisch machen konnte ab der 5. Gymnasiumsklasse.
Ja, bei mir war es nicht ganz so typisch, aber schon relativ typisch auch am Anfang. Also ich war nicht auf einem humanistischen Gymnasium, das muss ich vielleicht gleich vorneweg sagen. Sondern bei mir gab es die Entscheidung in der 7. Klasse Latein oder Französisch, was, glaube ich, auch relativ typisch ist. Und bei mir war es dann so, dass mein Großvater promovierter Theologe war, Latein, Griechisch, Hebräisch, und mein Onkel auch. Was bei meinem Onkel aber gar nicht so wahnsinnig typisch war, weil der zu DDR-Zeiten auf der Schule war. Also meine Familie kommt aus Ostberlin und da war das jetzt nicht der Normalfall, dass man Latein lernt in der Schule. Das hatte in meiner Familie trotzdem relativ große Tradition. Mein Vater hat dann auch Latein an der Abendschule gelernt und meinte dann auch zu mir, das ist der Schlüssel zur Bildung in Latein. Also das hatte bei mir irgendwie auch so einen Stellenwert. Und mein Großvater war eben für mich immer der Inbegriff der Bildung und der konnte diese Sprachen wahnsinnig gut. Und deswegen war das für mich irgendwie klar, dass ich das auch lernen möchte. Die erste Fremdsprache war Englisch und da war ich auch gut drin und dann war das irgendwie vorprogrammiert, dass ich Latein mache. Und bei mir war aber das tatsächlich so, dass ich das lernen wollte. Es gab irgendwie mal so 1-2 Tage, an denen ich dachte, ach, vielleicht wäre Französisch doch besser, und dann kam mein Vater an und meinte, aber wolltest du nicht immer Latein lernen? Und dann musste ich ihm recht geben, wollte ich immer. Das heißt, bei mir war es wirklich was, wofür ich mich aktiv entschieden habe. Aber es war irgendwie auch schon so ein bisschen vorprogrammiert, weil ich glaube, meine LehrerInnen, die mich auch immer sehr gefördert haben, da habe ich viel Glück gehabt, die wären auch etwas überrascht gewesen, wenn ich nicht Latein genommen hätte. Also daran hängt dann irgendwie auch schon, dass wenn man so konventionell gut, in Anführungszeichen, in der Schule ist, dass dann irgendwie erwartet wird, dass man auch Latein macht, dass das irgendwie die sind, die gut in der Schule sind, was schon mal gleich problematisch ist.
Genau, da hängt auf jeden Fall auch schon mal sehr viel dran. Auch daran, dass, also wir haben, glaube ich, beide irgendwie das ähnlich wahrgenommen. Man blickt ja irgendwie selten so auf so Entscheidungswege zurück, habe ich das Gefühl. Also war auf jeden Fall eines der ersten Male, wo ich mir das so genauer überlegt habe. Und manchmal ist es ja auch einfach so, dass man sich gar nicht unbedingt darüber Rechenschaft ablegen will, warum man Dinge irgendwie tut. Und auch dafür könnte es Gründe geben, über die wir noch sprechen. Aber genau, also die Sache ist einfach sehr spannend, sich zu überlegen, dass man da zurückblickt und dann das Gefühl hat, so, das ist alles irgendwie vorgezeichnet. Natürlich spielen da, also bei mir ja auch, eigene Entscheidungen eine Rolle, aber es wird irgendwie da, glaube ich, schon ganz am Anfang irgendwie spürbar, wie so sozusagen äußere Einflüsse und innere Wünsche sich dann da irgendwie auch bedingen. Und das ist vielleicht bei so Entscheidungen wie eben für das Lernen von Latein stärker als bei anderen Sachen der Fall, glaube ich.
Ja, es gibt eben so ein Bild von diesem Fach, was man hat, siehe Schlüssel zur Bildung. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, darum wird es generell gehen.
Ja, genau.
Und in der 7. Klasse reflektiert man das dann vielleicht nicht unbedingt weiter, sondern denkt sich, ja, Latein, super, das ist es, her damit. Ja, dann überlegen wir doch auch nochmal, was hatten wir so für Erwartungen und vielleicht auch, ja, will man sagen, Ängste. Also ich hatte auf jeden Fall auch KlassenkameradInnen, bei denen das vor allem die Eltern wollten und die das überhaupt nicht machen wollten. Wie war das bei dir, Patrick, am Anfang?
Naja, also von Ängsten bei mir würde ich nicht sprechen, aber eine gewisse Form oder eine gehörige Form von Respekt war auf jeden Fall da. Also man kam halt irgendwie in die Schule mit dieser Aussicht darauf, dass da auf jeden Fall Latein auf einen zukommt und dass da irgendwie auch kein Weg daran vorbeiführt. Und man hat irgendwie so eine seltsame Mischung gehabt aus einerseits Freude darauf, weil schon so, glaube ich, ein wenig das Gefühl da war, dass mit dem Beginn des Lernens von Latein beginnt dann sozusagen das, was diese Schule anbieten kann und was sie irgendwie von anderen Schulen unterscheidet. Also so Distinktionsmerkmale werden sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen als Thema durch diese Beschreibungen ziehen. Ja. Die Erwartungshaltung war da und dann hat sich damit natürlich dieser Respekt irgendwie verbunden. Und das ist ganz lustig. Ich habe relativ wenige Erinnerungen an so Gymnasialunterstufe, was irgendwie so Lernaufwand und dergleichen angeht. Aber ich kann mich irgendwie sehr genau daran erinnern, dass ich mich extra für Latein spezifisch hingesetzt habe, um da vor allem am Anfang mithalten zu können. Dann muss ich halt sagen, dass ich dann einfach auch das Glück hatte, dass ja, sozusagen der Erfolg dieser Bemühungen dann sich eingestellt hat. Also es war dann einfach so, dass ich am Anfang gut mitgekommen bin und relativ schnell dann so das Gefühl hatte, einen Zugang gefunden zu haben. Und ab dann ist es immer leichter wahrscheinlich. Und dann setzt irgendwie auch dieser Effekt ein. Und das ist dann bei Latein nochmal speziell so, glaube ich. Wenn man irgendwie so ein Fach hat, mit dem sich diese Erwartungen von, das ist jetzt schwierig und das ist irgendwie der Einstieg in welcher Form auch immer, Hochbildung oder so, dass wenn man dann einen Zugang dazu gefunden hat und das sozusagen seinen Schrecken verliert, zumindest war das bei mir der Effekt, dann macht es irgendwie umso mehr Spaß. Also das war bestimmt so ein Momentum bei mir, dass man diesen Respekt hat, dann draufkommt, es ist aber managebar sozusagen und dass dann sich weitere Erfolge und weitere Motivationen irgendwie einstellen. War das bei dir ähnlich?
Ja, würde sagen ja. Also Angst hatte ich auch nicht davor. Allerdings war das bei uns auch so, dass uns schon gesagt wurde, das wird schwierig. Also Latein ist ein schwieriges Fach und Latein ist ein Lernfach. Mhm. Das habe ich sehr oft gehört. Und man muss sich eben hinsetzen und die Vokabeln lernen. Und man spricht das eben nicht aktiv, wodurch man ja Vokabeln eigentlich besser lernt, sondern man muss sehr viel auswendig lernen. Mhm. Und das klingt, glaube ich, für viele SiebklässlerInnen jetzt erstmal nicht so attraktiv. Ich fand das aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich konnte mir das auch relativ gut merken. Das war, glaube ich, einfach Glück. Und ja, diese schnellen Erfolgserlebnisse, die man dann hat und die sich da durchziehen, die sich dann irgendwie bestätigen, ja, da hat man dann irgendwie dann Freude daran. Ja. Also hat sich das bestätigt insofern, dass ja, ich musste dafür lernen. Das war bei mir auch so. Aber ich hatte jetzt keine Angst davor, dass mir das zu schwer sein könnte. Genau, und ich glaube, ein wesentlicher Faktor sind ja auch die LehrerInnen, die man so hat. Deswegen, wie war denn so der Unterricht am Anfang bei dir?
Also gemessen an dem, was heutzutage an Bemühungen zur Vermittlung von Latein da ist, war es, glaube ich, ein relativ konventioneller Unterricht. Also das bekommt man irgendwie halt mit, wenn man jetzt sozusagen im Betrieb arbeitet, dass da einfach sehr viel an pädagogische Arbeit jetzt auch reingeht und einfach sehr viel darüber nachgedacht wird, wie kann man eine Sprache, die nicht gesprochen wird, unterrichten. Bei mir war es eher noch so tendenziell, man bekommt irgendwie ein Lehrbuch, wo einfache Texte drin sind, es werden Vokabeln gelernt, es werden grammatische Regeln gelernt und man macht das irgendwie alles so anhand dieser Texte. Also das war relativ konventionell, aber der Vorteil, den wir hatten, glaube ich, war, dass wir einfach eine sehr verständnisvolle und nette Lehrperson hatten, die. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, glaube ich, nicht davon überzeugt wurde, dass Latein der weiße letzte Schluss ist. Also die hat irgendwie durchaus einschätzen können, welchen Stellenwert ihr Fach im Leben der allermeisten ihrer SchülerInnen haben wird. Und das war dem Unterricht, glaube ich, irgendwie sehr, sehr zuträglich. Also es heißt nicht, dass es nicht trotzdem für einige durchaus, glaube ich, ein Angstfach war. Was aber einfach, da müssen wir dann nachher vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber das liegt einfach an Mechanismen, die sozusagen diesem Fach und dem, was daran hängt, gesellschaftlich so sozusagen innewohnt. Und was wir halt auch hatten, und das ist auch ein Unterschied vielleicht zu den Erfahrungen anderer und auch unserer HörerInnen, dass in einer Schule, in der Latein Pflichtfach ist, gibt sozusagen diesen Konkurrenzgedanken innerhalb des Lehrplans nicht wirklich.
Ja.
Deswegen hat das irgendwie alles halbwegs entspannt ablaufen können, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich da so drauf blicke, es ist alles schon ein bisschen her, aber genau.
Ja.
Ja. Wie war es bei dir?
Genau, also meine erste Lehrerin, die war okay, also die war nicht herausragend. Und in der 8. und 9. Klasse hatten wir dann einen richtig guten Lehrer. Der hat das auch nicht so ernst genommen. Also da war auch das gegeben, was du gesagt hast, dass der sich sehr bewusst war, dass die meisten Leute Latein eigentlich nur unter Zwang gewählt haben und dass das keinen praktischen Nutzen hat oder nicht viel praktischen Nutzen und dass das nicht das Nonplusultra der Weisheit ist, dass man Latein lernt. Und das war sehr wohltuend. Das war dann trotzdem ein anspruchsvoller Unterricht. Aber es war eben nicht so bierernst, wie man das vielleicht manchmal mit Lateinunterricht assoziiert. Was mir besonders daran gefallen hat, also ich habe ja schon gesagt, dass dieses Auswendiglernen mir einfach irgendwie lag. Und uns wurde das dann auch immer verkauft, als es funktioniert ja logisch. Und das ist so ein bisschen, Latein ist wie Mathe, nur mit Worten. Das habe ich auch sehr oft gehört und das fand ich irgendwie ansprechend. Genau, und ich glaube, an diesem Punkt können wir mal einen kleinen Exkurs machen zu den Dingen, die wir jetzt auch teilweise schon angesprochen haben, nämlich die gängigen Gründe für Latein.
Ja.
Warum sollte man Latein lernen? Was haben Sie uns in der Schule erzählt und wie haben wir das früher gesehen? Ja. Und kleiner Spoiler, diese Gründe finden wir alle nicht so gut. Warum erklären wir euch jetzt? Vielleicht fangen wir gleich damit erstmal an, mit etwas, was du gesagt hast, nämlich die Konkurrenz zu den modernen Fremdsprachen. Die gab es ja bei uns tatsächlich. Man hätte ja auch Französisch wählen können. Und ein Argument, was dann immer für Latein gemacht wird, ist, dass man Französisch, was man dann in der 9. Klasse danach hätte wählen können auch noch, dass man das dann leichter lernt. Also man lernt erst Latein und dann lernt man die anderen Sprachen leichter. Ja, was würdest du dazu sagen, Patrick, zu diesem Grund?
Naja, vielleicht, dass wenn ich eine Sprache lernen will, die es mir erleichtert, eine andere Sprache zu lernen, dann sollte ich vielleicht eine Sprache lernen, die möglichst nahe an dieser Sprache ist. Natürlich ein Faktum ist es, dass das Latein die Sprache ist, aus der sich Französisch unter anderem entwickelt hat. Also das, was man irgendwie als die Nachfolgesprachen des Lateinischen bezeichnet, Italienisch, Französisch und Spanisch und Portugiesisch. Und die stammen natürlich alle vom Lateinischen ab. Also sozusagen in dieser Allgemeinheit formuliert ist das eine korrekte Aussage. Aber zum einen ist es eben so, dass da durchaus hunderte Jahre an sprachlicher Entwicklung dazwischen liegen, tausende Jahre wahrscheinlich oder zumindest 1000 Jahre. Deswegen natürlich sozusagen die Distanz zum Lateinischen einigermaßen groß ist und sozusagen die gegenseitige Verständlichkeit, also hundertprozentig natürlich nicht, sonst wäre es ja dieselbe Sprache, aber die gegenseitige Verständlichkeit zum Beispiel von Spanisch und Italienisch wahrscheinlich doch deutlich höher ist, als zum Beispiel das Italienische zum Lateinischen ist oder so.
Wenn man Französisch lernen möchte und man lernt erst Latein, damit man schneller Französisch lernen kann, dann kann man auch einfach Französisch lernen. Also das Argument zieht irgendwie nicht so ganz in meinen Augen. Und dann gilt das natürlich auch erstmal nur, in Anführungszeichen, für die romanischen Sprachen. Das ist also so ein wahnsinnig eurozentrischer Gedanke, dass man irgendwie alle Sprachen leichter lernen könnte, wenn man Latein gelernt hat, stimmt natürlich nicht. Und dann tut das auch immer so eben, dass als wären diese Sprachen irgendwie so eine Art Abklatsch. Weil ja, so als könnte man die im Vorbeigehen auch nochmal mitlernen, anstatt anzuerkennen, dass das unterschiedliche, komplexe Sprachen sind, die man auch einfach um ihrer selbst willen und für sich selbst lernen kann, anstatt zu denken, ja, das verstehe ich schon, weil ich so ein bisschen Latein kann. Ich meine, ja, natürlich, mein Italienisch ist auch im Prinzip Lateinkenntnisse und der Duolingo-Kurs. Und das hat irgendwie gereicht, um in Rom halbwegs über die Runden zu kommen. Das ist korrekt. Aber trotzdem hätte ich auch einfach Italienisch lernen können, wenn ich unbedingt Italienisch lernen wollte.
Was da vielleicht auch noch so drinnen steckt in dieser Argumentation, ist natürlich eine extreme Aufwertung von den romanischen Fremdsprachen, also vom Deutschen aus betrachtet, Fremdsprachen, die ja ohnehin schon ein extrem hohes Prestige haben im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen, die viel weniger gelehrt und viel weniger repräsentiert sind. Und das Lustige daran ist, dass das ja auch auf einer falschen Annahme beruht. Also da kickt jetzt gerade wieder die ein bisschen Latein-Snobbiness rein, so Spezialwissen, das man dann da irgendwie anwenden kann. Aber sozusagen, es ist ja nicht so, als ob man da eine, und das ist eben das, was diese Argumentation suggeriert, dass man sozusagen eine direkte Linie ziehen könnte von dieser klassischen Literatur und ihrer Sprache zu den romanischen Sprachen. Und so funktioniert das halt auch nicht, weil natürlich das Lateinische auch keine homogene Sprache war und die Sprache, in der die allermeisten Texte, die wir haben, geschrieben sind, ja, sozusagen genauso wenig mit der Umgangssprache zu tun hat, wie das die Schriftsprache des Deutschen mit der Umgangssprache des Deutschen zu tun hat.
Also so einfach funktioniert das nicht. Genau, dann gehen wir mal zum nächsten. Den habe ich auch schon angesprochen, den nächsten Grund, nämlich dieses, das ist logisch und das funktioniert im Prinzip wie Mathe.
Das lässt sich insofern relativ leicht widerlegen, als jede Person, die mal mit Latein konfrontiert war, weiß, auch da gibt es Ausnahmen, wie es das in jeder Sprache gibt. Also das wäre sozusagen mal die erste Verteidigungslinie. Aber was ich daran irgendwie besonders störend finde, ist, dass es einfach Latein als Sprache nicht gerecht wird. Die Tatsache, dass sie nicht mehr gesprochen wird, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber das war mal eine Sprache, die genauso eine Sprache war wie jede andere auch. Jetzt ist sie das nicht mehr und das hat bestimmte Folgen, über die wir nachher noch kurz sprechen werden, glaube ich. Aber die Texte, die wir haben, fußen natürlich trotzdem auf einem lebendigen Sprachgeschehen. Dementsprechend gibt es da Sachen, die alles andere als logisch sind, die einfach so entstehen, wie wir alle Sprache verwenden, nämlich nach dem, wie wir es brauchen und nicht nach dem, wie die Sprache uns das irgendwie vermeintlich vorgibt. Aber die Tatsache bleibt irgendwie trotzdem, dass man sozusagen diese Schematisierung einer Sprache hat, die nicht aus der Sprache selbst kommt, sondern, glaube ich, aus was anderem. Nämlich daraus, wie die Sprache für uns aufbereitet ist.
Ja, genau. Seitenweise Tabellen und Vokabellisten, damit man das schön systematisch auswendig lernen kann. Man fängt hinten beim Verb an und dann fragt man sich da durch und dann geht das auf am Ende und dann ist es richtig. Also das hat dann schon irgendwie was von Mathematik. Also man hat wie so eine Gleichung und dann löst man die und dann steht am Ende eine Lösung und die ist richtig. Ich denke auch, Schulbücher funktionieren auch so. Aber in der Tat hat das ja mit richtigem Latein nur begrenzt was zu tun, weil richtiges Latein, also Originaltexte, in der Tat von Leuten verfasst wurden, die das gesprochen haben und für die das eine lebendige Sprache war. Und die sich eben genau, wie du schon gesagt hast, auch mal mit Ausnahmen durchziehen. Und dann geht das eben nicht auf, wenn man bei einem Cicero-Text sich hinsetzt und sagt, ich suche jetzt erstmal das Verb. Also da muss man wahrscheinlich eher erstmal umblättern, weil der Satz so lang ist. Aber trotzdem, also es gibt schon Cicero-Sätze, die damit aufgehen, aber das wird immer schwieriger. Und spätestens, wenn man bei Tacitus ist, steht das Verb am Ende halt nicht mehr da. Also da kommt man dann damit einfach nicht weiter. Diese normierende Grammatik, die man da eingetrichtert bekommt und das ist die Regel und alles funktioniert nach Regeln, das war auch einfach zu Ciceros Zeiten nicht so. Also Cicero hat ja diese Regeln maßgeblich mitbestimmt und dann hat er sie natürlich auch selber gebrochen. Warum wir Latein genau so und nicht anders lernen, und da haben wir ja in der Vorbereitung auch drüber gesprochen. Willst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen?
Ja, also man hat ja einfach das grundlegende Problem bei Latein eben, dass es nicht gesprochen wird. Das heißt, es fehlt ein ganz entscheidender Faktor, der zur Motivation vom Sprachenlernen irgendwie da ist, nämlich, dass man die Sprache anwenden kann. Ob man jetzt irgendwie im Urlaub ist und die Sprache anwendet oder ob man anfängt, sich Serien im Original anzuschauen, wie auch immer, ne? Aber das ist irgendwie so ein Moment der Selbstermächtigung, den das Lernen von Fremdsprachen hat und das auch extrem wichtig ist. Und das fehlt im Lateinischen irgendwie. Und man hat dann möglicherweise, also das war ein Gedanke, der uns gekommen ist, diese Form der Anwendbarkeit der Sprache ersetzt durch dieses Momentum des Lösens und des Aufgehens. Und des Findens der richtigen Lösung. Für mich kann ich das jedenfalls sagen. Also, dieses Detektivspielen und das draufkommen, was irgendwie hinter sich hinter diesem Code verbirgt, hat irgendwie eine Art eine Faszination. Und Es ist offensichtlich auch eine erfolgreiche Strategie, das so zu machen. Aber es hat natürlich auch diverse negative Auswirkungen, die nicht zuletzt diejenige, dass der eben das Bild entsteht einerseits von einer Sprache als System, das komplett logisch wäre, was es nicht ist, und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass es nur eine richtige Lösung gäbe.
Ja.
Das ist etwas, mit dem wir uns auch in der Lehre immer noch regelmäßig beschäftigen müssen, diese Vorstellung zu relativieren, ja, und Leuten andere Perspektiven aufzuzeigen. Genau.
Mhm. Genau. Und dann ein anderer Grund, den ich oft gehört habe, der auch so ein bisschen mit den beiden vorherigen zu tun hat, ist, man lernt die Grammatik. Das habe ich also auch wahnsinnig oft gehört und fand ich auch sehr ansprechend, weil ich mochte immer Grammatik. Tabellenweise Sachen vorwärts, rückwärts, seitwärts auswendig lernen und die Grammatik lernen, fand ich super in der 7. Klasse. Mhm. Auch da ist natürlich gleich wieder das Problem, dass das wahnsinnig eurozentrisch ist. Also ja, das geht vielleicht für die indoeuropäischen Sprachen, dass es hilft, wenn man weiß, was ein Akkusativ ist.
Ja, genau.
Es gibt aber auch genug Sprachen, die haben keinen Akkusativ. Und von daher, ja, man lernt so ein Grundverständnis von gewisser grammatischer Terminologie, die einem helfen kann, wenn man andere, ja, Sprachen lernt. Das ist dann so ein Shortcut schon fast. Aber das Problem ist trotzdem immer, nur weil irgendwas gleich heißt in einer anderen Sprache und mit dem gleichen Fachbegriff belegt wird, heißt das nicht, dass das gleiche Konzept dahinter steckt. Also ich glaube, ein Beispiel, das war sogar im Lateinunterricht, als wir Konjunktiv gekriegt haben in Latein. Ja, das war dann irgendwie ein bisschen später, das dauert ja ein bisschen, weil das ist schwierig. Und ich weiß noch, dass so ziemlich allererste, was mein Lehrer gesagt hat, war, es gibt auch ein Konjunktiv im Lateinischen und der hat wenig bis gar nichts mit dem deutschen Konjunktiv zu tun.
Ja.
Das ist korrekt. Also das hat er richtig gesagt. Aber die Frage, die sich mir dann unmittelbar stellte, ja, aber warum heißt es denn dann beides Konjunktiv?
Mhm.
Das konnte mir leider niemand in der Schule beantworten. Ja, am Ende musste ich da irgendwie leider drüber promovieren, über diese Frage. Also diese Sache mit dem, man lernt die Grammatik und was ist die Grammatik? Das hat mich irgendwie nie losgelassen und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto hinfälliger fand ich dieses Argument. Weil, kleiner Spoiler, die Grammatik gibt es nicht. Nicht mal fürs Lateinische. Und das ist, glaube ich, auch was, zu dem wir nochmal eine Extra-Folge machen. Ich glaube, diese ganze erste Folge ist ein einziger langer Teaser für weitere Folgen, die wir noch machen. Aber genau.
Auch eine philologische Krankheit, glaube ich, sozusagen alles immer noch weiter ausführen zu wollen, die Seiten vollzuschreiben und so.
Ja, wenn wir anfangen, in unseren Shownotes Fußnoten zu machen, dann müsst ihr uns aufhalten.
Ja, genau, stimmt, das wird bestimmt noch passieren. Der Punkt ist unvermeidlich. Ich meine, die Vorstellung, also ich kann das schon irgendwie, also es ist alles immer irgendwo nachvollziehbar, wenn man sich versucht, irgendwie so in die Geschichte des Faches und irgendwie, was da eben so alles dranhängt, ein bisschen reinzudenken. Die Vorstellung, dass es irgendwie die Grammatik gibt, ist halt irgendwas, ist irgendwie was sehr Verlockendes. Also finde ich auch immer noch reizvoll, die Vorstellung, es gäbe irgendwie eine Grammatik, die man lernen muss. Dieses vereinende Element gibt es natürlich nicht, weil halt das, was wir irgendwie als Grammatik kennen, ja auch in vielen Fällen eben gar nicht aus der Sprache kommt, sondern aus der Beschreibung der Sprache kommt. Also Kategorien, die irgendwie geschaffen werden, damit wir Sprache verstehen können, analysieren können und so weiter.
Genau. Grammatik ist nicht die Sprache. Das ist auch ein Irrglaube, der sich sehr breit durchs Lateinische gezogen hat. Grammatik ist ein Modell. Und das soll uns helfen, die Sprache zu verstehen. Und wenn das Modell nicht hilft, dann kann das auch weg. Also man kann an dem Modell auch was ändern. Und es wurde auch an der lateinischen Grammatik und also der theoretischen Grammatik und der Grammatikterminologie wurde auch in 2000 Jahren immer mal wieder was geändert. Die ist nicht so unveränderlich, wie mancher immer denkt. Und eine Sache, die man dazu natürlich auch noch sagen muss, die auch vielleicht so ein bisschen schon zum nächsten Thema überleitet, ist, dass das natürlich auch wieder was von Elitismus hat. Also, dass man weiß, was ein Akkusativ ist. Das ist ja auch so eine Art Spezialwissen, und eine Spezialsprache, dann in dem Fall Übersprache, das irgendwie auch so ein Marker ist von, ich gehöre hier dazu, zu den Leuten, die das die sich damit auskennen. Und das haben wir ja auch schon mehrfach aufgenommen, dass eben das Gesellschaftliche, was da dranhängt an Latein und dann eben auch an diesem bestimmten Wissen, wie man über Sprache zu sprechen hat, weil man eben über das Lateinische so spricht, mit Akkusativen und Konjunktiven, dass da Prestige dranhängt. Und das ist natürlich Irrsinn auf so vielen Ebenen, aber das, genau. Da werden wir auch noch mehrfach drauf eingehen. Und genau, eine Sache, die, glaube ich, damit auch noch zusammenhängt, ist diese Vorstellung, dass man mit Latein in der Schule auch europäische Kulturgeschichte ganz allgemein lernt.
Wenn man irgendwie voraussetzt, dass europäische Kulturgeschichte sich darauf beschränkt, was irgendwie alles zum Römischen Reich irgendwann mal gehört hat, kann man irgendwie vielleicht den Eindruck gewinnen, dass das stimmt. Also natürlich ist es ein gewichtiger Anteil europäischer Kulturgeschichte. Und ja, Latein ist bestimmt irgendwie ein Fach, wo man auf ganzheitlich ist der falsche Ausdruck. Aber sozusagen diese Idee, das fand ich, glaube ich, schon auch immer attraktiv. Jetzt sind wir wieder ein bisschen kommen wir ein bisschen zur Biografie zurück. Also diese Vorstellung, dass man irgendwie über diese Kompetenz einer Sprache die Möglichkeit bekommt, sich da was zu erschließen, so gewissermaßen irgendwie von Grund auf. Das ist schon so ein Versprechen, das dieses Fach macht und das mich jedenfalls angesprochen hat und das irgendwie bestimmt ein Grund dafür ist, warum dieses, also an dem irgendwie sehr viel von dieser Prestige-Vorstellung auch dranhängt. Aber wie das eben bei Prestige immer ist, es geht immer auf Kosten von anderen oder von Ausblendungen. Und du hast ja das Schlagwort Eurozentrismus, wenn es um die Frage der Nachfolgesprachen ging, schon genannt. Und das ist, glaube ich, fällt genau wieder in die gleiche Kategorie. Also diese Vorstellung davon, dass irgendwie Kultur und Kulturgeschichte ganz grundsätzlich was Europäisches wäre und dann vielleicht auch noch was Westeuropäisches. Also das ist bestimmt irgendwie eine der Vorstellungen, die da am allerkritischsten zu sehen ist, was diese sozusagen klassischen Argumente, Latein zu lernen, angeht, denke ich.
Und mit dem Thema Prestige und ja, kulturelles Kapital, wenn man so will, geht's jetzt auch weiter mit unseren Lateinbiografien sozusagen. Da kommen wir jetzt wieder drauf zurück. Ja, wie hat sich das dann an der Schule weiterentwickelt, nachdem so die anfängliche Hürde genommen war?
Auf eine irgendwie untypische Art und Weise, aber, glaube ich, sozusagen für das Umfeld, das ich ja schon ein bisschen beschrieben habe, dann doch irgendwie sehr typische Art und Weise. Also wo irgendwie Latein vielleicht an anderen Schulen tendenziell eher irgendwie dazu führt, dass man ausgeschlossen wird, habe ich das ein bisschen anders erlebt. Einerseits, weil alle Latein machen mussten, aber auch dann irgendwie deswegen, weil dann einfach aus meinem Umfeld, da sind wir wieder beim Glück und bei den Privilegien, die wir da sozusagen oder die ich da mitgebracht habe auch, ist das dann irgendwie sehr gut geheißen worden. Man wurde dann irgendwie so wahrgenommen, dass man jetzt sich für Latein interessiert oder ich mich für Latein interessiere. Und dann hat so ein Verstärkungsprozess begonnen und davon ist dann irgendwie jetzt auch sehr vieles geprägt, was danach kam. Also dass dann sozusagen ein sich selbst verstärkende, so eine Spirale gewissermaßen in Gang gekommen ist von man interessiert sich jetzt dafür, dann wird das irgendwie von außen verstärkt mit Fragen danach, Erwachsene, die sich selbst an den Lateinunterricht erinnern, daran irgendwie anknüpfen. Ja, und das hat dann relativ direkt dazu geführt, dass ich mich dann eben auch dafür entschieden habe, noch Griechisch dazuzunehmen gewissermaßen. Also sozusagen das volle Angebot an humanistischem, kulturellem Kapital, das diese Schule mir angeboten hat, mitzunehmen. Genau, also es klingt irgendwie sehr schlimm, wenn man so darauf zurückblickt. Als Kind hat man das natürlich irgendwie völlig anders oder als Jugendlicher dann, hat man es irgendwie völlig anders wahrgenommen. Ein großer Faktor war bestimmt auch ein sozialer Faktor, den ich da dann auch im Studium, kann man das irgendwie nicht ausblenden. Also mein Griechischkurs war ein sehr großer Griechischkurs zum Beispiel. Wir hatten da, das ist sehr viel, wir hatten 12 Leute, die sich dafür entschieden haben, aus einem Jahrgang Griechisch zu machen. Ja, und Griechisch hat natürlich auch den Vorteil, dass es das ist dann eben doch ein Wahlfach und da ist die Gruppe dann sehr klein und da ist dann das Betreuungsverhältnis sehr gut und dann kam das Glück mit dem Lehrer dazu, der auch wieder ein sehr netter war. Ja, und dann stand dem irgendwie, also dann stand sozusagen eine Identifikation mit diesen beiden Sprachen, stand nicht wirklich was im Wege, ganz im Gegenteil. Also hat dann irgendwie sehr gut als Distinktionsmerkmal funktioniert. Man war dann irgendwie der Typ, der auch Griechisch macht. Und da muss man dann auch sagen, setzt dann auch gleich die Gegendynamik ein. Also sozusagen alle, die dann Griechisch nicht machen, machen dann nicht das volle Programm. Also ich bin mir relativ sicher, wenn Hebräisch sozusagen als die dritte Bibelsprache quasi auch in meiner Schule unterrichtet worden wäre, in irgendeiner Form ich jetzt bestimmt auch gemacht. Gab's aber nicht. Die Situation war dann, dass Griechisch dann sozusagen dann noch einiges hinzugefügt hat, was bei Latein eben gar nicht vorgesehen war, weil da gab es dann die Möglichkeit, auch eine Griechenlandreise zu machen. Und man sollte das irgendwie nicht glauben, aber daran hängt bis heute natürlich meine Vorstellung von Griechenland. Also haben irgendwie alle großen Ausgrabungsstätten, alle die Namen, die man eben kennt, Olympia, Delphi, Athen, Sparta und dergleichen, haben wir uns da alles angesehen. Ja, und das ist eben was Besonderes. Eine Schulreise, die sozusagen nicht nur für dich als Person in der Schule interessant ist, sondern von der man tatsächlich Menschen erzählen kann, erwachsene Menschen erzählen kann. Und die finden das irgendwie interessant. Also daran merkt man irgendwie, wie viel da sozusagen abgesehen von reinen Lehrinhalten einfach mitkommt. Mhm. Genau, und dann waren wir da auch noch mit einer anderen Schule gemeinsam unterwegs. Dann entstehen da irgendwie auch so quasi altsprachliche Netzwerke schon. Ja, also bis ins Studium konnte man von dieser Griechenlandreise erzählen und damit so Bonding-Momente schaffen. Und das ist schon irgendwie bemerkenswert. Also vor allem im Rückblick. Damals hat es sich ganz normal angefühlt, aber genau. Und was mir auch noch eingefallen ist und was irgendwie auch schräg ist, unsere Schulzeit ist ja irgendwie genau in die Zeit reingefallen, in der so zwei große antiken thematische Filme rausgekommen sind. Einerseits der Troja-Film, yeah. 2004, glaube ich. Dann Mel Gibsons The Passion of the Christ, der ja die Besonderheit hat, dass er nicht ganz in Latein, aber zu einem Großteil auf Latein ist und auf Aramäisch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich weiß auch, dass ich diese Filme völlig anders wahrgenommen habe, glaube ich, als viele andere in meinem Alter damals, weil man irgendwie damals eben schon ein gewisses Wissen und eine Peer Group hatte, mit der man anders über diese Filme sprechen konnte. Mhm. Und im Falle von Passion of the Christ sogar schon so rudimentär Sprachkritik irgendwie betreiben konnte. Also ja, das waren irgendwie so diese Entwicklungen.
Ja, dass mein Lateinlehrer über Troja den Film gelästert hat, weiß ich auch noch. Ja, das stimmt. Da machen wir auch mal eine Folge drüber. Oh Gott, dann müssen wir den ja noch mal gucken. Aber egal. Ja, lustigerweise ging das bei mir dann ein bisschen anders weiter. Also das war dann tatsächlich so, dass Latein sich sehr ausgedünnt hat, sobald das abwählbar war bei mir. Und dass, wenn man dann weiter Latein gemacht hat, das schon eher ein bisschen komisch war. Also das waren dann nur noch sehr wenige und wir hatten da Spaß dran. Aber ich habe dann am Ende auch die Schule gewechselt vorm Abi und das führte dann dazu, dass ich gar kein Latein mehr hatte. Die Entscheidung fand ich tatsächlich gar nicht so leicht, weil wirklich Latein für mich, also die Möglichkeiten, Latein-LK zu machen, für mich sehr wesentlich war. Aber es sprachen sehr viele andere Gründe für diese Schule und dann habe ich mich am Ende gegen Latein entschieden. Und habe dann eben mein Abitur gemacht, aber kein Latinum. Und Griechisch gab es ja sowieso nicht. An der Schule, an der ich war, also an keiner Schule, an der ich war, gab es Griechisch. Das heißt, diese Option hatte sich mir gar nicht gestellt. Wobei ich bestimmt Griechisch gemacht hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Als es dann in Sachen Studienentscheidung ging, da war Latein jetzt schon 2 Jahre weg aus meiner Wahrnehmung und eben kein Latinum. Deswegen habe ich da tatsächlich erstmal gar nicht darüber gedacht, dass ich überhaupt Latein studieren könnte. Krass. Ja, damit sind wir jetzt auch tatsächlich bei der Studienentscheidung angekommen. Ja, Patrick, wie war das jetzt bei dir mit der Studienentscheidung?
Naja, ja, also nach dem, was ich jetzt alles schon ausgeführt habe, ist es wahrscheinlich nicht mehr so überraschend, dass ich dann auch bei meiner Matura einen Schwerpunkt auf Latein und Griechisch gelegt habe und wirklich aus der Schule rausgegangen bin mit dieser Vorstellung, es kann jetzt eh nichts anderes sein als Latein. Also was mir wichtig ist an dieser Darstellung ist, dass es hat irgendwie nicht wirklich was Romantisches rückblickend betrachtet. Also es war damals als Jugendlicher was sehr toll und wichtig, was zu haben, von dem man genau weiß, dass man es machen möchte. Und es ist ja auch irgendwie keine Entscheidung, die ich jetzt bereut habe, ganz im Gegenteil. Aber es ist auf keinen Fall so, dass das irgendeine Form von Bestimmung war oder so. Also das ist, glaube ich, das hoffe ich jedenfalls, dass das so ein bisschen klar geworden ist. Man ist da irgendwie sehr stark oder ich bin da irgendwie sehr stark Produkt von begünstigenden Umständen gewesen, aber war es natürlich auch gern und habe da natürlich einfach, das ist jetzt vielleicht noch sogar ein bisschen zu kurz gekommen, also die reinen Inhalte des Faches waren ja schon natürlich immer Gegenstand von Begeisterung, also mochte auch Grammatik, mochte diese Vorstellung an diesen Texten, diesen, das ist der Punkt, hoch angesehenen Texten unmittelbar arbeiten zu können und so weiter. Und bin dann ja aus der Schule raus mit der Vorstellung, dass es jetzt auf jeden Fall Latein sein wird. Und war sofort auch mit dieser Vorstellung angefreundet, dass es da möglicherweise Schwierigkeiten geben könnte in Sachen sozusagen Berufsaussicht und dergleichen. Weil, und auch das ist irgendwie ein bisschen symptomatisch und etwas, das man in einem größeren Kontext noch besprechen müsste, aber für mich immer klar war, dass ich nicht Lehramt studieren möchte. Mhm. Mit dieser absurden Vorstellung davon, dass Lehramt jetzt notwendigerweise Abstriche bedeutet von der Kompetenz her oder von der Qualität des Studiums her oder so. Also Tatsache ist natürlich, dass im Lehramtsstudium weniger Zeit für Dinge ist, für die im Fachstudium, wenn man es irgendwie so nennen kann, ein bisschen mehr Zeit ist natürlich, ne? Aber sozusagen, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, das abzuwerten, ganz im Gegenteil. Es war bestimmt auch irgendwie jetzt nicht aus einem Abwertungsgedanken heraus geboren, diese Vorstellung, nicht Lehramt machen zu wollen. Aber es war einfach klar, ich will nicht Lehramt machen. Und das war dann irgendwie auch so ein Selbstidentifikationsding. Also diejenigen, die nicht Lehramt gemacht haben. Weil natürlich ist es so, dass der größte Teil der Menschen, die Latein studieren, das in Richtung Lehramt machen, nachvollziehbarerweise. Genau, und so waren irgendwie die Aussicht. Und dann hatte ich noch einen ganz entscheidenden Vorteil, der jetzt wieder sozusagen sozialer Natur ist, dass ich eine sehr enge Freundin hatte, die sozusagen auch die gleichen Latein- und Griechische Entscheidungen getroffen hatte und die noch bevor die Schule zu Ende war, die Möglichkeit gehabt hat, ein bisschen in das Wiener Lateininstitut an der Uni so reinzuschnuppern, die mir dann einfach erzählen konnte, wie das so ist, Erwartungen auf- und Ängste abbauen konnte. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mein Studium begonnen habe, ich musste einen Zivildienst machen, also lag da ein Jahr dazwischen, war sie dann auch schon länger da und konnte mir da einfach viele Leute vorstellen und dergleichen. Also das ist auch wieder so ein, dieses Thema zieht sich da irgendwie auch durch, dass man sozusagen erstens darauf angewiesen ist, dass einem anderen Menschen reinhelfen irgendwie, aber eben auch, dass dieses Fach so die Tendenz hat, solche Sachen zu verstärken. Genau. Wie war es bei dir?
Ja, bei mir kommt auch eine enge Freundin ins Spiel. Schöne Grüße an Anna, wenn du das hörst. Die hatte nämlich in den Semesterferien zwischen unserem ersten und zweiten Semester an der Humboldt-Uni beschlossen, sie möchte jetzt diesen Lateinkurs am Sprachenzentrum machen. Da gab es extra Punkte für, da musste man so ein Modul mit so extra Punkten füllen, irgendwie 30 Studienpunkte, machen sie irgendwas. Und dann meinte sie zu mir, Jana, du musst da jetzt mitkommen, du kannst das doch. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Latein fand ich immer gut und das ist jetzt echt lange her und so zum Wiedereinkommen machst du halt nochmal Latein 1 am Sprachenzentrum. Mhm. Und das war dann so ein dreiwöchiger Intensivkurs und ich war dann auch sehr schnell wieder drin. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da mehr vergessen habe in den so anderthalb, zwei Jahren, die ich gar kein Latein hatte. Über zwei Jahre dann schon. Der Dozent, der den Kurs gemacht hat, dem hatte ich das auch erzählt, dass ich das früher mal hatte und auch gerne mochte, zu seiner Verwunderung. Und dass ich das eben zur Auffrischung wieder machen möchte. Und ich hatte ja eben kein Latinum in der Schule gemacht, das heißt auch sehr wenig Originaltexterfahrung, aber das war ja sowieso, es fing nochmal mit A-Deklination am Anfang an. Und dann gab es diesen einen Moment, wo der Dozent eine Grammatikfrage stellte und ich beantwortete diese Frage, wie ich mir das so vorstellte. Und der Dozent guckte mich an, als ich fertig war mit meiner Erklärung und fragte, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Latein zu studieren? Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das nicht. Aber dann. Also da kann ich tatsächlich, also sowohl Anna als auch diesen Dozenten, die ja entweder danken oder die Schuld geben, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt aber kein Latinum. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir angeschaut bei der Humboldt-Uni, weil ich wollte sowieso mein eines Fach wechseln. Also ich hatte Slavistik als eines Fach, das fand ich auch total super. Und mein Nebenfach wollte ich aber wechseln und dann wollte ich sowieso. Und dann guckte ich mir an, ach ja, Latinum bei der Humboldt-Uni ist gar nicht Voraussetzung, sondern Einstufungsklausur. Ich musste also diese Klausur bestehen auf Latinums Niveau und dann galt das. Und dann dachte ich so, okay, das machen wir jetzt zum nächsten Wintersemester. Hab mich also dann selber so ein bisschen vorbereitet, hab auch noch einen Kurs im Sprachenzentrum gemacht. Und habe dann diese Klausur geschrieben und bestanden und dann war ich drin in Latein.
Oh,
ja.
Zum
Glück. War also, ja, zum Glück, muss man wirklich sagen. Das war also sozusagen mein etwas umständlicher Weg, der mich dann am Ende wieder zum Lateinstudium geführt hat. Dann doch. Ja. Wie war dann das Studium so bei dir, Patrick?
Ich habe im Vorhinein darüber nachgedacht, versucht das irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Ich meine, in gewisser Hinsicht ist die Erfahrung im Studium die logische Fortsetzung meiner Schulerfahrung. Also ich hatte ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, sozusagen nie die Situation, dass Latein irgendwie ein Grund gewesen wäre, ausgegrenzt zu werden oder so. Und jetzt war ich eben im Studium in diesem Biotop von Leuten, die sich alle dafür entschieden haben, das zu machen. Und umso stärker waren dann irgendwie diese Prozesse und diese Identifikationstendenzen auch. Also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das allgemein in unserem Fach so ist, aber ich habe das jedenfalls schon so erlebt, dass es vielleicht stärker als bei anderen Fächern diese Identifikation mit dem Fach, nicht unbedingt mit der Geschichte des Faches oder so, aber sozusagen damit, dass man diese Entscheidung getroffen hat, dass man irgendwie eine Form von Schicksalsgemeinschaft oder so etwas bildet. Also insbesondere, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon gemeint habe, insbesondere bei denen, die nicht Lehramt gemacht haben. Diese Idee davon, dass man da irgendwie gemeinsam drinnen ist und dass man was ganz anderes macht als andere Leute auf der Uni, das war auf jeden Fall sehr stark da. Es ist ja auch irgendwie dieses Element bei Latein, dass man diese Vorstellung davon hat, es ist auf der einen Seite was ganz was anderes als alles andere und zugleich ist es sozusagen das zentrale Uni-Ding, ja irgendwie sehr stark einfach assoziiert mit der Vorstellung davon, was universitäres Leben ist halt Latein, also mit lateinischen Liedern, lateinischen Trinkgesängen, durch daran
Latein, oh Gott, ja.
Sprache der Bildung war lange Zeit und so weiter. Das war das Feeling, das war die Atmosphäre und dann hat etwas eingesetzt, was wir hier vielleicht mit Dynamik des Faches irgendwie bezeichnen wollen. Also das ist auch eine Sache, die es vielleicht in anderen Fächern auch gibt, aber in einem kleinen Fach wie Latein nochmal stärker und einem kleinen Fach wie Latein, das sozusagen immer in diesem Rechtfertigungsdruck ist, nach außen vielleicht auch nochmal stärker. Nämlich, dass sobald man irgendwie auffällt, gut ist oder Erfolge hat oder so etwas, dass sehr schnell so Förderungsmechanismen greifen. Ja. Es reicht dann irgendwie, wenn man eine gute Note auf eine Stilklausur hat, dann erinnern sich Leute an einen, dann wird man irgendwie eingeladen zu Vorträgen oder dergleichen, dann fühlt man sich irgendwie wohler bei Veranstaltungen, entweder mitzuhelfen oder einfach auch nur dort zu sein. Man ist einfach auch nahe an Lehrpersonen dran und hat irgendwie diesen sehr unmittelbaren Austausch. Genau. Hast du das ähnlich erlebt?
Ja, tatsächlich. Also mein Start in das Lateinstudium war tatsächlich ein bisschen beschwerlicher, weil ich eben diese Lücke hatte und die Originaltextpraxis mir gefehlt hat. Das habe ich ja auch schon erwähnt und das habe ich im ersten Semester sehr deutlich gemerkt. Wir hatten Cicero de Republica und ich habe hinten und vorne kein Wort verstanden, das weiß ich noch. Die Klausur ist dann auch nicht so wahnsinnig gut ausgefallen im ersten Semester. Und das hat echt ernsthaft an meinem Selbstbild gekratzt. Also da war ich dann so 18, 19. Das ist rückblickend auch irgendwie total irre, aber das war wirklich schlimm für mich, dass ich dann dachte, oh, vielleicht kann ich doch nicht so gut Latein, wie ich immer dachte. Und da merkt man dann eben dieses Identifikationsding, was man hat mit diesem Fach und wie stark der Selbstwert hängt an der Fähigkeit in dieser Sprache, was also wirklich total irre ist, rückblickend. Aber eben auch von dieser Dynamik des Faches begünstigt wurde. Und ja, nachdem ich diese Semesterferien dann damit verbracht hatte, mich zu fragen, ob ich einen Riesenfehler gemacht habe, kam dann das zweite Lateinsemester und da ging's dann. Also irgendwie haben dann die Kurse besser geklickt oder ich war besser drin, ich weiß nicht mehr genau was. Wir hatten dann auch Deutsch-Latein und das fand ich irgendwie total toll, selber lateinische Sätze endlich mal bilden zu dürfen. Ich hatte mehr Cicero gelesen und da lief's dann.
Ja, okay.
Das war dann irgendwie, ja, Selbstwertgefühl sozusagen wiederhergestellt, so fragwürdig das ist. Und da habe ich dann eigentlich wirklich nicht mehr zurückgeschaut. Also dann griff auch total diese Dynamik des Faches, die du beschrieben hast. Also das perpetuiert sich dann selbst. Man ist dann irgendwie mal bei einer Dozentin aufgefallen, da wird man angesprochen, ob man bei Dingen mitmachen möchte. Dann habe ich auch endlich mal Griechisch gelernt. Das war ja die Voraussetzung für den Master, dass man zugelassen wird für den Latinistik-Master, dass man ein Graecum hat. Das habe ich also in der Uni dann in so einem ein Jahr Crashkurs gemacht. Fand ich auch schön. Allerdings habe ich es nie so sehr geliebt wie Latein, muss ich an dieser Stelle mal ganz offen sagen. Das Studium generell war auch, habe ich auch sehr solidarisch erlebt an der Humboldt-Uni, wobei so, man kann auch nicht irgendwie schönreden, dass es nicht doch hin und wieder mal eine unschöne Szene gab.
Ja.
Bei mir, da hatte ich einfach wahnsinnig Glück. Man hat sich auch immer gefreut, wenn jemand anders eine gute Note hatte. Also das war jetzt nicht so ein Hauen und Stechen, dass man unbedingt der die Beste sein wollte, sondern das war schon, man hat sich auch gegenseitig geholfen, tatsächlich. Also das war sehr schön eigentlich. Und sowohl diese positive Erfahrung, als auch der Fakt, dass, also ich habe auch nicht auf Lehramt studiert. Das war bei mir halb dadurch gegeben, dass ich ja Tschechisch, also Slawistik gemacht hatte und das ging gar nicht auf Lehramt und das wollte ich auch nicht aufgeben. Und ich hatte auch schon relativ früh, als ich mich dann entschieden hatte für Latein, die Vorstellung, dass ich eigentlich in die Wissenschaft gehen möchte. Und da habe ich dann systematisch dran gearbeitet,
Ja.
dass das mein Ziel war, in die Wissenschaft zu gehen. Und es war mir völlig klar, dass die Aussichtschancen davon dünn sind. Aber ich wollte das machen, solange es geht. Da habe ich dann auch meinen Master nach ausgerichtet. Also ich habe allerdings Latinistik gemacht im Master und nicht klassische Philologie, weil mein Griechisch nicht gut genug war. Also Graecum hat alles gut funktioniert, aber mit einem Einjahres-Crashkurs Graecum besteht man keine Deutsch-Griechisch-Klausur.
Ja.
Und dann habe ich mir eben gedacht, nee, bevor ich jetzt 2 Jahre länger studiere, um mein Griechisch aufzupolieren, mache ich halt doch den Latinistik-Master. Was dann eben, das hattest du ja auch schon angesprochen, nicht das volle Programm ist. Was auch in dem extrem harten Karrieremarkt, also jeder wissenschaftliche Karrieremarkt ist hart.
Ja.
Da müssen wir nicht drüber reden oder da werden wir an anderer Stelle nochmal sehr ausführlich drüber reden, sagen wir es so. Und das geht ja auch momentan durch die Medien, was die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft angeht, etc.
Ja.
Aber das war mir völlig klar, dass das utopisch ist, eigentlich das zu schaffen. Und dass, wenn man eben nicht das volle Programm gemacht hat, nämlich Latein und Griechisch, dass das dann noch mal schwerer wird. Und die Dynamik des Faches hat mich dann weitergetrieben und eigentlich dann auch quasi automatisch rein in die Promotion. Promotion, ja, Patrick, was fällt dir zur Promotion ein, zu dem Thema?
Dass sie noch nicht fertig ist. Aber hoffentlich bald. Nein, aber die Sache mit der wissenschaftlichen Karrierenplanung, genau, also das war auch etwas, was ich irgendwie sehr, sehr früh schon im Kopf hatte. Das war auch so ein verbindendes Element mit einigen KommilitonInnen. Also ich habe das tatsächlich in Wien ein bisschen anders erlebt, was so den Zusammenhalt der Studierenden untereinander angeht. Also wir hatten aber sehr stark diese Trennung zwischen den, ja, man kann sie nicht anders nennen. Da gab es irgendwie so eine Art Inner Circle und dann gab es halt die anderen quasi und man war halt irgendwie einfach Teil davon oder nicht. Und hatte da irgendwie das Glück, da dabei zu sein. Und das ist auch einfach ein gewichtiger Faktor, warum man dann irgendwie auch dabei bleibt. Also das kann man nicht genug betonen, glaube ich. Aber innerhalb dieser Gruppe, ja, gab es dann irgendwie schon so die solidarische Momente im Sinne von so man liest Sachen gegen oder so oder man irgendwie unterstützt sich beim Lernen oder dergleichen, aber es war halt nicht so eine umfassende Solidaritätsgeschichte oder so. Also das ist etwas, was mir jetzt zurückblickend einfach negativ daran auffällt. Also nicht, dass man jetzt irgendwie dem gesamten, also allen gleichermaßen irgendwie Unterstützer zur Seite stehen könnte, aber ich kann mich einfach sehr an sehr viele Momente erinnern, wo man irgendwie dieses wo einfach klar geworden ist, so dass bei bestimmten Veranstaltungen sind eben nur Leute da, die das Ganze nicht auf Lehramt studieren und das Ganze wie so eine Art Signal wirkt dafür, dass man da sozusagen berechtigt ist, dazuzugehören oder so. Es ist schon ein bisschen eine komische eine komische Sache. Naja, und dann habe ich das erst anders erlebt, eben als ich auch sozusagen mit Blick darauf, dass man alle möglichen Voraussetzungen erfüllen muss, um überhaupt irgendeine Chance auf den wissenschaftlichen Karrieremarkt zu haben, für den Master dann eben Wien verlassen habe und nach Berlin gegangen bin. Also ich glaube, es ist relativ safe zu sagen, dass ich ein anderer Philologe und Mensch wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also es zahlt sich schon auf jeden Fall aus, so Auslandserfahrungen zu sammeln. Aber eben im Rahmen dieses Faches halt vor allem um irgendwie, oder in meinem Fall vor allem um irgendwie so ein bisschen neue Bescheidenheit oder Realitätsnähe irgendwie zu gewinnen oder so. Also es war auf jeden Fall so, dass diese Erfahrung sich da in einer neuen Stadt, in einem neuen Institut, wo man auch eine andere Variante des Deutschen spricht als man selbst und so weiter. Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass meine Erfahrungen damit den Erfahrungen anderer Menschen, die aus anderssprachigen Ländern herkommen, vergleichbar wäre, aber es war doch was anderes, als ich es in Wien hatte und etwas, dem man sich anpassen musste und dann auch eine andere Art und Weise des Umgangs und der Kultur miteinander, die einfach sehr viel dazu beigetragen hat, dass meine Sichtweise auf das Fach sich verändert hat, glaube ich. Und ich habe dann auch einfach, als ich den Master hier gemacht habe, wieder sehr viele positive Erfahrungen gemacht, aber gleichzeitig auch, glaube ich, eine neue Einschätzung meiner Fähigkeiten als Philologe, aber auch irgendwie der Anforderungen, die das Ganze mit sich bringt, wenn man das wirklich ernsthaft unternehmen will, bekommen und dann an irgendeinem Punkt eigentlich schon beschlossen gehabt, dass es das dann nicht sein wird. Also ich bin dann irgendwie nachdem ich mit dem Master fertig war, eigentlich eine Zeit lang aus dem Unibetrieb draußen gewesen. Aber, und das ist eben der Punkt, der jetzt wieder zeigt, wie das Ganze funktioniert, über ein Jahr, nachdem ich den Abschluss gemacht habe, hat sich dann jemand an mich erinnert und mich gefragt, ob ich eine Vertretungsstelle übernehmen möchte. Und das war dann sozusagen der Beginn, also der Weg ins Doktorat. Ich habe dann zuerst diese Vertretungsstelle gemacht und dann konnte ich diese Stelle übernehmen sozusagen. Und die war eben, ist eine Qualifikationsstelle, das heißt, man muss darauf eine Doktorarbeit schreiben. Das habe ich dann eben gemacht. Also nicht einfach so, hat man das schon überlegt und so weiter, aber und das, was auch reingespielt hat und was auch ganz wichtiges Moment ist, dass ich eben Lehrerfahrungen da gesammelt habe. Also ich habe tatsächlich in Wien eine Zeit lang auch in der Schule unterrichtet, aber sozusagen als Vertretungslehrer, aber der Uni-Unterricht ist doch was anderes. Und das war bestimmt ein Faktor, der mir dann einfach nahegelegt hat, das dann dieses Angebot anzunehmen. Und außerdem mochte ich ja sozusagen die Textarbeit, sprachliche Arbeit und die Literatur und insbesondere den Autor, über den ich jetzt meine Dissertation schreibe, Lucan, mochte ich ja immer schon gerne und die Gelegenheit dann anzunehmen, da was Längeres drüber zu schreiben. Also wie gesagt, man musste schon drüber nachdenken, aber kam irgendwie nicht überraschend. Hatte nicht mehr damit gerechnet, aber es ist dann rückblickend irgendwie doch folgerichtig. Hätte bestimmt gedacht, dass die Dissertation ein bisschen kürzer dauert, als es jetzt tatsächlich schon tut, aber liegen auch zwei Pandemiejahre dazwischen. Man darf nicht so strengmäßig sein.
Genau, ja. Also da war das eben bei mir jetzt mit der Promotion sozusagen der geradlinige Fall. Ich habe mich im letzten Masterjahr, beziehungsweise ich habe meinen Master ein Jahr länger gezogen, weil ich auch einen Job hatte an der Uni, wie das dann so ist. Also ich habe da die Tutorien gegeben und habe das auch wahnsinnig gerne gemacht mit der Lehre. Und habe dann meinen Master ein Jahr länger gezogen und eben angefangen, mich danach umzugucken mit Promotionsstipendium etc. pp. Und habe dann eben auf einer Konferenz, auf der ich zufällig eingeladen war und so, also diese Verkettungen von Dynamiken des Faches, eben meine Doktormutter kennengelernt, die mich auch direkt angesprochen hat, ob ich nicht da mal drüber nachgedacht hätte. Also das ist so ein recurring theme bei mir. Und ob ich auch bereit wäre, nach Großbritannien zu gehen für die Promotion. Also ne, auch hier wieder Voraussetzungen, Universitätswechsel, Auslandserfahrung, super. Und habe mich dann eben wirklich aus dem Master hinaus direkt, also während ich noch im Master war, auf dieses Promotionsstipendium in Großbritannien beworben. Das war dann 2014, also es war noch vor Brexit. Habe das auch bekommen und habe dann meine Dissertation da in Großbritannien angetreten. Genau, und das war auch wirklich das, was ich machen wollte. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass ich über Grammatikterminologie promoviert habe. Wir machen übrigens auch noch eine Folge zu jeweils unseren Dissertationen. Also das kommt auf jeden Fall irgendwann noch.
Brace yourselves.
Und ich glaube, jetzt kommen wir aber auch so langsam in dieses Thema mit dem, wann hat sich der Blick nochmal so gewandelt? Also ich war ja dann eben auch drin in dieser Dynamik des Faches und habe so alle Boxen getickt, die man so ticken muss, wenn man eine Chance haben möchte auf eine wissenschaftliche Karriere, obwohl das eben wirklich schwierig ist. Das war mir auch klar. Ja, vielleicht leite ich das jetzt gleich mal über in die Frage nach Awareness, was so diese Problematiken des Faches und den Verteidigungsdruck, den man hat mit warum jetzt unbedingt Latein und eben auch dieses Elitäre und Eurozentrische, was da dran hängt, das war mir schon irgendwie alles immer bewusst. Also das war jetzt nichts, was mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Aber was eben doch passiert ist, ist, dass die Welt sich geändert hat seit 2001, glaube ich, als ich angefangen habe mit Latein. Und ich dann eben auch 2016 in Großbritannien diese ganze Brexit-Misere hautnah miterlebt habe. Dann das Glück hatte, hier wieder Glück und Privileg, dass ich einfach nach Hause gehen konnte. Das ging ja nicht allen so. Und dann tatsächlich ernsthaft angefangen habe, mich zu fragen, habe ich die richtigen Prioritäten in meinem Leben gesetzt? Und ich erinnere mich noch, wie ich bei einer Konferenz war und irgendwie im Hotel in Belgien war das. Das ist auch super, man kann durch die Welt reisen und so. Also das sehe ich jetzt auch alles ein bisschen anders. Stichwort Klima, aber anderes Thema. Und saß da mit meinem Vortragsskript und guckte Wahlergebnisse. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Wahl, aber es waren irgendwie zu dieser Zeit alle Wahlergebnisse schrecklich.
Ja, das stimmt.
Ja, und eben Brexit war passiert und ich guckte auf dieses Wahlergebnis auf meinem Hotelfernseher und ich guckte auf meinen Vortrag über das Gerundium bei Servius und fragte mich, im Ernst, damit verbringe ich jetzt meine Zeit? Und habe mich dann einfach wieder mehr politisch engagiert vor allem. Also das habe ich, zu Schulzeiten war das so völlig normal, dass man sich politisch engagiert, so in meinem Umfeld. Und das habe ich dann während des Studiums total schleifen lassen, weil ich so auf dieses Studium und auf Latein fokussiert war. Und dann habe ich das wieder mehr aufgenommen und habe mir gedacht, okay, also die Promotion habe ich dann auch fertig gemacht, trotz diverser widriger Umstände. Und bin auch sehr froh darüber und wird das auch jederzeit wieder machen, zu promovieren. Darüber können wir auch nochmal eine extra Folge machen, über Promotion, ja oder nein, glaube ich. Habe mich dann aber doch eine Zeit lang eher wegfokussiert von Latein. Und auch dann aber wieder, Dynamik des Faches, habe ich diesen Lehrauftrag bekommen. Ja. Also da hat sich auch jemand an mich erinnert und hat mir geschrieben und hat gefragt, haben Sie mal drüber nachgedacht, ne? Und dann hatte ich wieder einen Fuß drin in der Tür. Und dann stellte sich mir in der Tat die Frage, okay, mache ich jetzt Latein oder nicht? Also ist das wirklich prioritätenmäßig das, was ich machen sollte oder nicht? Ja. Genau, also diese Frage mit dem, ist das wirklich das Richtige so dauerhaft? Das ist, glaube ich, doch eine Frage, die man sich nochmal gesondert stellen musste und die ich mir eben stellen musste an dieser Wegkreuzung sozusagen, wenn man es ein bisschen überdramatisieren möchte.
Absolut nachvollziehbar. Also ich habe auch das Gefühl, also sowieso bringt natürlich irgendwie die Anstellung, die mit Lehrverpflichtungen einhergeht und so, bringt irgendwie eine neue Dimension in das Fach hinein, weil man ist dann plötzlich wirtschaftlich abhängig davon und realisiert da irgendwie Dinge. Und genau, und dann war das einfach eine sehr turbulente Zeit, in der das alles begonnen hat. Also ich hatte, glaube ich, nicht so diese ganz deutlichen Momente, wie du es gerade beschrieben hast, so quasi mache ich dann auch das Richtige oder so. Aber man fühlt dann irgendwie schon natürlich in bestimmten Situationen den Rechtfertigungsdruck, na, warum man sich irgendwie mit diesem Fach beschäftigt, wo die ganze Welt to shit goes. Und was ich, glaube ich, vor allem dann realisiert habe oder mir überlegt habe, ist, dass sozusagen der gewichtigste Unterschied zu dem, was Latein früher in meinem Leben bedeutet hat, ist, dass man als Lehrperson eben plötzlich Verantwortung trägt. Also man ist dann sozusagen nicht on the receiving end von diesem Fach, sondern man repräsentiert das Fach und man reproduziert das Fach. Und damit gehen dann irgendwie ganz andere Verpflichtungen und Perspektiven einher. Und das haben wir, glaube ich, jetzt in der letzten Stunde ganz, ganz gut deutlich gemacht, so wie sich da irgendwie dieses Bild verschiebt. Aber so dass man im Blick zurück sich irgendwie fragt, so ob man sich selber mögen würde in der Situation. Die Situation habe ich ganz bestimmt oft gehabt. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie ein ganz guter Punkt, um zu einem fröhlicheren Thema überzuleiten. Also sozusagen das Ganze ist sehr kritikwürdig und das haben wir jetzt versucht nachzuzeichnen und an unserem eigenen Lebensweg. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das so macht, ja. Im Sinne von, man muss irgendwie ehrlich sein, gerade wenn man die Backgrounds hat, die wir eben haben. Also wir können da natürlich nicht für die Erfahrungen von Menschen sprechen, die mit diesen Backgrounds nicht da reinkommen. Und zum Glück gibt es inzwischen mehr Raum und Foren dafür, aber immer noch zu wenige. Auch darüber müssen wir bei anderer Gelegenheit ausführlicher sprechen natürlich. Aber abgesehen davon gab es ja immer Dinge, die uns an Latein begeistert haben und natürlich immer noch Dinge, die uns an Latein begeistern, die, wie wir glauben, bessere Gründe sind, sich mit diesen Sprachen zu beschäftigen. Also wir haben jetzt sozusagen ein bisschen zuerst Werbung dafür gemacht, warum man es nicht tun sollte. Und jetzt geben wir euch so ein bisschen den Twist, warum es sich doch lohnt, sich mit Latein zu beschäftigen, wenn man das Ganze eben mit einer kritischen Perspektive tut und vor allem die Möglichkeiten geboten bekommt, das überhaupt zu tun. Also wie gesagt, das nochmal festzuhalten.
Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, denen unterstellen wir ein Grundinteresse. Und jetzt kommen wir zu unseren Argumenten, die wir, genau wie du schon gesagt hast, die wir zutreffender oder für uns persönlich ehrlicher finden als die Gründe, die wir vorhin bei unseren Schulerfahrungen wiedergegeben haben. Und das sind irgendwie auch so ein bisschen die Gründe, warum wir dabei geblieben sind, warum wir uns trotz Zweifeln dann doch wieder für Latein entschieden haben. Genau. Und warum wir auch diesen Podcast machen. Muss man heutzutage noch Latein lernen? Nein. Wir finden, das muss man nicht.
Man muss zum Glück auch für viele Studiengänge nicht mehr Latein können, für die man es früher musste. Und wo der Nutzen immer fragwürdig war, ehrlich gesagt.
Und man ist auch nicht automatisch ein besserer Mensch, nur weil man Latein kann. Auch wenn manche Absolut Leute nicht. Das behaupten. Also, das heißt, warum muss man noch Latein lernen? Nein, muss man nicht. Aber wir finden, es gibt trotzdem gute Gründe, warum man Latein lernen kann und sich damit beschäftigen kann. Und gut, ich glaube, der allererste und absolut ehrlichste Grund ist, weil es Spaß macht.
Ja, also das ist natürlich irgendwie eine sehr subjektive Sache.
Ja, weil es uns Spaß macht.
Weil es uns Spaß macht und weil es einfach auch den allermeisten Menschen, die wir in unserem Studium kennengelernt haben, in irgendeiner Form, denke ich, auf jeden Fall Spaß macht. Vor allem auch, weil das Potenzial da ist, dass es andere Menschen auch Spaß machen könnte. Ja. Also sozusagen die Gatekeeping-Mechanismen und sonstigen Hürden, die dieses Fach irgendwie mit sich bringt, die wir schon erwähnt haben und andiskutiert haben, sorgen einfach dafür, dass sehr viele Leute, die an dem Fach Spaß haben könnten, vielleicht keinen Spaß haben können. Aber das Potenzial wäre aus unserer Sicht jedenfalls eigentlich da.
Ja, wir sehen das ja in unseren Kursen. Also wir unterrichten beide an der Uni. Und obwohl Latein wirklich mit dem Rücken zur Wand steht, was seinen Rechtfertigungsgrund als eigenständiges Fach mit irgendwie Fördergeldern hat, haben wir enthusiastische, tolle Studierende, die das lernen wollen. Und die da dran Spaß haben. Und in der Tat, denke ich, ist das auch so ein Grund, warum wir diesen Podcast angefangen haben, eben um genau diese Gatekeeping und Mechanismen, dieses Elitäre und so weiter. Da ist viel im Umbruch momentan im Fach. Das ist auch gut so. Da muss auch viel passieren. Und da wollen wir irgendwie auch unseren Beitrag dazu leisten, damit mehr Leute Spaß daran haben können, wenn sie denn wollen.
Ja, genau.
Das ist so das Erste, glaube ich. Und dann müssen wir, glaube ich, auch noch darüber reden, dass wir eben diese Sprache, also Latein, auch irgendwie gelernt haben und uns weiter damit beschäftigen, eben für Latein selbst. Also diese Sprache um ihrer selbst willen und nicht, weil das irgendwie unmittelbar weiteren Nutzen hat.
Ja, genau. Also das ist auch eine Sache, die, glaube ich, in manchen unserer Geschichten schon angeklungen ist. Also das ist, es gibt ja irgendwie sozusagen dieses Bewusstsein im Fach darum, ne, dass es da eben unmittelbare Anwendbarkeit oder so vielleicht nicht gibt. Deswegen wird dann irgendwie der Wert von diesem Fach absolut gesetzt. Das ist aber nicht das, was wir meinen, sondern es ist eher so, dass es eben etwas ist, das eigentlich was Offenes ist und mit dem man irgendwie alles Mögliche machen kann. Dass man eben sich damit eine Welt aus Text, zum Großteil, irgendwie erschließen kann und sich eben darin einfinden kann. Ist das irgendwie ein sinnvolles Bild? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber die Vorstellung ist auf jeden Fall nicht die, was du schon gesagt hast, ne? Das ist irgendwie, macht einen zu einem besseren Menschen oder sonst irgendetwas, sondern es ist irgendwie etwas, wo es Dinge zu entdecken gibt, immer noch Dinge zu entdecken gibt.
Ja, definitiv. Und das ist aber eben kein Skill, den man irgendwie auf den Kapitalmarkt jetzt sofort unmittelbar übersetzen kann, ne? Und das hat aber auch was für sich, so, das hängt dann mit dieser größeren Frage zusammen, mit dem, wollen wir uns das als Gesellschaft leisten, dass wir Geisteswissenschaften haben? Oder muss sofort alles eins zu eins einen Nutzen haben, den man sofort messen kann? Das ist, glaube ich, eine größere Frage, die wir auch an anderer Stelle nochmal diskutieren müssen.
Ja, voll.
Eben auch dieses Arbeiten, dieses enge Arbeiten mit der Sprache, gerade auch, weil man es nicht spricht, vielleicht tatsächlich. Also das wird ja oft als Nachteil gesehen, aber wir haben ja auch in der Vorbereitung festgestellt, dass wir das beide tatsächlich auch als Vorteil gesehen haben. Das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären.
Also es macht etwas mit einer Sprache, wenn sie nicht gesprochen wird. Wieder in zwei Richtungen. Also es hat alles immer diese dialektischen Dimensionen bei Latein natürlich. Aber du hast... Genau, aber... Also auf der einen Seite hat man dieses Bild von einer unveränderlichen Sprache und so weiter. Und das hat alle möglichen Auswirkungen. Aber gleichzeitig ist es eben eine Sprache, die... Wo sozusagen auf der einen Seite nichts mehr dazukommt. Wo man aber sozusagen es dann sichtbar machen kann, wie viel auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der LeserInnen, man dann trotzdem damit machen kann. Also das ist eine Sache, die mich endlos fasziniert, dass man nicht nur irgendwie alles Mögliche darin immer wieder findet, das ist so die eine Geschichte, aber das andere ist eben, wie sich diese Texte sozusagen unter unseren Augen, unter unseren Händen verändern, sobald wir sie mit den Blickwinkeln der Moderne ansehen. Also dann muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht annimmt, dass diese Blickwinkel in der Antike schon da gewesen wären, aber das ist ja sozusagen nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass diese Literatur immer noch da ist, wir sie immer noch lesen und sie deswegen immer noch in unserer Welt ist und davon beeinflusst wird. Das ist irgendwie ein schöner Gedanke und irgendwie das Gegenteil vielleicht von dem, was man normalerweise damit assoziiert, also dass es eben etwas ist, das offen und immer noch irgendwie unabgeschlossen ist.
Ja, diese Texte gibt es seit 2000 Jahren und die haben immer wieder neue Dinge für neue Generationen bedeutet. Und da ist Latein natürlich nicht die einzige Sprache. Also es gibt auch Griechisch natürlich und es gibt auch noch ganz viele andere klassische Sprachen, die jetzt eben nicht so eurozentrisch sind wie Latein.
Richtig.
Da gibt es jetzt auch mittlerweile einfach einen Umbruch, das mehr zu beachten, also endlich mal aufzuwachen zu der Welt, in der wir tatsächlich leben und eben stärkeren Einfluss auch darauf zu legen, dass nicht alles sich die Griechen ausgedacht haben, sondern ein großer Teil davon aus Mesopotamien kam. Also das ist auch definitiv zu begrüßen, dass da jetzt sich das Fach breiter aufstellt. Das ist höchste Zeit nach 2000 Jahren. Und das finden wir auf jeden Fall gut. Und ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, warum jetzt ausgerechnet Latein? Also hätte man nicht irgendwie eine andere Sprache genauso gut sich darauf fixieren können? Und ich glaube, das ist immer so ein Fall von das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich würde jetzt nie sagen, dass irgendwie man lieber Latein lernen soll als irgendeine andere von diesen klassischen Sprachen. Die sind es alle wert, gelernt zu werden. Ich würde auch gerne noch mal mehr nicht indoeuropäische Sprachen lernen. Da hätte ich total Lust drauf. Und ich glaube, warum jetzt ausgerechnet Latein bei mir, ist irgendwo dann auch nicht mehr so ganz erklärbar. Sondern das ist eher was Intuitives. Also mir ging es auch früher und glaube ich auch bis heute gar nicht mal in allererster Linie um die Literatur selbst. Also die ist natürlich wichtig und manche Autoren mag man mehr und manche lese ich auch gar nicht gerne. Und das ist auch normal. Aber so diese Sprache und die Art, wie diese Sprache funktioniert, was jetzt nicht zwangsläufig gleich die Grammatik ist, sondern wie diese Sprache Dinge ausdrücken kann, das ist irgendwie was mich endlos fasziniert hat und auch immer noch weiter faszinieren wird. Ja, eine wirklich greifbare Erklärung, warum das jetzt ausgerechnet Latein ist und nicht zum Beispiel jetzt das Naheliegende, was ich auch gelernt habe, Griechisch, habe ich nicht. Also der normale, in Anführungszeichen, Weg wäre ja, dass man dann, wenn man jetzt das Pech hatte, Griechisch nicht schon in der Schule genießen zu können, dann wenigstens, wenn man es in der Uni hat, dann doch einsieht, dass Griechisch besser ist als Latein. Ja. Das habe ich auf jeden Fall öfter gehört. Über das Verhältnis von Griechisch und Latein machen wir, glaube ich, auch nochmal eine Extra-Folge.
Da müssen wir drüber sprechen, ja.
Aber das hat sich bei mir tatsächlich nicht eingestellt. Also ich fand Griechisch schön, aber das habe ich nie so sehr geliebt wie Latein. Und das kann ich am Ende auch nicht mehr irgendwie erklären, warum das jetzt so ist.
Ja, es ist auch ein bisschen eine Kapazitätsfrage vielleicht. Also,
ja.
Also in meinem Fall ist es bestimmt so, ein Teil, warum ich mich irgendwie auf Latein fokussiert habe, einfach war, dass ich viel mehr Vorlauf sozusagen in Latein hatte, quasi einen zeitlichen Vorsprung in Latein hatte. Und dann irgendwie, das ist dann vielleicht doch irgendwie eine Form von ökonomischer Entscheidung, die da reinkommt. Also man überlegt sich halt so, ob es mit der eigenen Aufmerksamkeit und sonstigen Ressourcen irgendwie vereinbar ist, jetzt da sozusagen im gleichen Ausmaß Griechisch dazuzunehmen. Also ich habe tatsächlich dann im Master eben klassische Philologie, also beide Fächer zu ungefähr gleichen Teilen gemacht, aber konnte Latein immer besser als Griechisch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das bestimmt der Hauptgrund, wieso es dann Latein auch geworden ist. Mhm. Und der andere Hauptgrund ist auch ein sehr subjektiver, dass ich einfach von der Art und Weise, wie lateinische Literatur funktioniert und was die tut im Gegensatz zur griechischen, das hat mir einfach besser gefallen und gefällt mir bis heute besser. Das wird dann vielleicht in Folgen ein bisschen klarer, wo wir dann ein bisschen mehr so in die Tiefe gehen, was die Texte auch angeht, mit denen wir arbeiten.
Ja.
Da bleibt es auch bei mir dann im Subjektiven. Aber das ist ja auch folgerichtig. Wir haben ja schon damit angefangen, dass sozusagen der persönliche Spaß die Hauptmotivation ist. Ja, nein, also wenn es irgendwie darum geht, diese Entscheidungen nachzuvollziehen, dann ist das bestimmt die ehrlichste Antwort, ja.
Und eine Sache, die du auch schon angesprochen hattest, war eben dieses Textkorpus, zu dem nichts mehr dazukommt.
Hm.
Das ist ja auch eine Besonderheit von so klassischen Sprachen, dass die eben, ja, dass da diese Zeitperiode gab, aus der diese Texte sind und sehr viel davon ist verloren. Das muss man hier an dieser Stelle auch noch mal ganz klar machen, dass wir den Großteil der antiken Literatur nicht mehr haben. Und das hat irgendwie auch diverse Konsequenzen, wo man jetzt auch sagen könnte, ah, das ist eigentlich total schlimm, dass wir so viel verloren haben. Und das ist auch schlimm. Also ich hätte natürlich auch gerne noch, also ich glaube, jeder hat so seine Top 5 Werke, die man gerne zurück hätte aus dem Schlund der Zeit. Da können wir auch mal eine Folge zu machen, aber
ja, können wir.
Ich glaube, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das auch nochmal einen anderen Blick auf die Literatur ermöglicht, dass man da eben ein relativ abgeschlossenes Korpus hat.
Da weiß ich auch zu wenig über andere Korpussprachen tatsächlich, wie es dort aussieht, aber dass man irgendwie eine Sprache fast ausschließlich über Literatur kennenlernt oder. Also da ist die Frage natürlich, wie man Literatur definiert und so. Aber die Tendenz geht bestimmt dahin, dass man die allermeisten Texte, die wir hier, also die man in dem Fach liest und auch im Sprachenverb liest, dass man die als literarisch klassifizieren würde, wahrscheinlich intuitiv. Das ist schon irgendwie eine ganz besondere Sache. Also dass man sozusagen, man hat irgendwie nicht diesen unmittelbaren Zugriff, sondern alles, was man liest oder praktisch alles, was man liest, ist irgendwie durch mehrere Redaktionsvorgänge sehr wahrscheinlich auf jeden Fall gegangen. Das hat jetzt nichts mit Wertung oder sowas zu tun, aber es ist irgendwie was Besonderes, was die Wirkung der Sprache, glaube ich, ausmacht und was einen irgendwie dazu anspornt. Manchmal zu viel, aber auf jeden Fall immer wieder auf die Suche zu gehen nach neuen Lesarten oder irgendwas spornt mich irgendwie dazu an. Das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut.
Ich finde ja immer, man sollte mehr Fachliteratur aus der Antike gehen lesen. Es gibt ja auch Fachtexte. Also ich habe ja eben über diese Grammatiktexte promoviert. Die haben jetzt keinen literarischen Anspruch. Und ich finde immer, wir sollten, gut, die sind spätantik, aber ja, dazu später in einer anderen
Stelle.
Folge mehr.
Genau.
Spannend ist ja auch eben, dass innerhalb dieses sowieso schon irgendwie sehr dezimierten Korpus es ja immer noch Abstufungen gibt von Dingen, die man liest und Dingen, die man nicht liest. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich studieren musste, bis ich gelernt habe, dass es auch eine römische Dichterin gibt, von der was erhalten ist. Also Sulpicia, über die wird es auch eine extra Folge geben. Ich sage ja, das ist ja ein langer Teaser. Hin und wieder wird ja auch nochmal ein neuer Text gefunden tatsächlich. Ja. Und das ist irgendwie eine sehr spannende Dynamik, die sich da entwickelt, finde ich. Dass man eben einerseits so diesen Eindruck von dieser Abgeschlossenheit hat und es aber trotzdem immer in alle Richtungen doch offen bleibt.
Das ist irgendwie auch so ein Grund, das Fach zu studieren oder sich irgendwie zumindest eingehender damit zu beschäftigen, für mich jedenfalls, eben sozusagen genau diese Entdeckungen zu machen innerhalb eines Bereiches, wo man irgendwie meinen könnte, dass dass da eh sozusagen die wichtigsten Namen irgendwie bekannt sind oder so. Aber das ist eben gar nicht so. Also man, natürlich gibt es irgendwie so Namen, die jeder kennt, Caesar und Cicero und dergleichen, aber dass es da sozusagen viel zu entdecken gibt und kann man ja auch noch sagen, glaube ich.
Genau, und eben dass man damit leben muss, dass man nie alles wissen wird. Das finde ich auch irgendwie ganz wesentlich in dem Fach, weil es irgendwie so der fachgewordene Antiperfektionismus ist. Weil man muss einfach wirklich damit leben, dass man nie jede Referenz verstehen wird und einem der Großteil des Kontexts verloren gegangen ist, und damit muss man einfach leben. Und dafür muss man irgendwie Mechanismen entwickeln, wie man damit klarkommt, dass es nie perfekt sein wird, weil wir nie alles wissen werden, und das ist auch völlig in Ordnung so.
Ja, absolut.
Und dann eine Sache, auf die wir jetzt, glaube ich, ganz zum Ende nochmal besonders hinweisen möchten, ist eben dieses, ja, also wir hatten das ja schon angesprochen bei diesem sehr verengten Kulturbegriff, der eben so suggeriert, dass europäische Kultur oder Kultur generell vor allem dieses Western Civilization ist, was eben von Latein und Griechisch geprägt ist, und das ist natürlich nicht der Fall. Wir können aber natürlich trotzdem nicht in Abrede stellen, dass diese Texte uns beeinflusst haben in Europa. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden oder sonst was, aber das ist so. Diese Texte haben uns beeinflusst. Und diese Texte werden bis heute verwendet, um alles Mögliche zu rechtfertigen, tatsächlich auch.
Ja.
Und teilweise eben auch Sachen, die nicht so wahnsinnig toll sind.
Um es nett auszudrücken, genau.
Also so die Extrembeispiele sind dann die Nazi-Demo, wo dann Tacitus zitiert wird, wenn er in der Germania über das starke Kriegervolk der Germanen redet. Fand Göring schon super, und ja, das wird natürlich heute immer noch gerne verwendet. Und es gibt auch ein Buch von Donna Zuckerberg, Not All Dead White Men, das tun wir euch auch in die Shownotes, wo sie aufzeigt, wie die US-amerikanische Alt-Right die stoische Philosophie und auch Ovid verwendet, um ihren Frauenhass zu untermauern. Und da kann man jetzt natürlich sagen, und das macht sie auch in ihrem Buch, ja gut, die haben das sehr oberflächlich nur gelesen, diese Texte. Und haben sie dann schon so ein bisschen missbraucht. Andererseits muss man auch sagen, die waren jetzt nicht gerade progressiv feministisch, diese Texte. Also stoische Philosophie und Ovids Ars Amatoria. Da fällt Frauenhass schon auf sehr fruchtbaren Boden in diesen Texten. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, über den wir noch reden müssen, weil eben auch, ja, also das auch so ein Teil des Rechtfertigungsproblems des Faches ist, wie man diese Texte und diese Literatur und diese Kultur freiwillig studieren kann oder perpetuieren kann, in der so viele schreckliche Dinge passieren. Und aus einer Gesellschaft, in der Sklaverei völlig normal war, von einem Volk, was damals ständig Krieg gegen alle geführt hat. Ja, wie gehen wir damit um?
Es ist keine einfach zu beantwortende Frage. Aber also ich glaube, man kann irgendwie so zwei Potenziale irgendwie unterscheiden, die das Fach in diesem Zusammenhang hat und die irgendwie nicht unbedingt ungenützt sind, aber die wenig gesehen werden, habe ich das Gefühl. Das eine ist eben, dass das Latein oder die Vermittlung von Latein bringt einen eben in Kontakt mit diesen sehr mächtigen Texten, also mächtig im Sinne von wirkmächtig und anschlussfähig.
Kulturelles Potenzial.
Prestige. Genau. Und was das Fach eben machen kann, ist, es kann einem die Fähigkeit vermitteln, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und auch an den Punkten, wo es notwendig ist, sich davon abzugrenzen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, von einer Vorstellung abkommen, dass diese Texte, weil sie unter Anführungszeichen klassisch sind, was auch immer das bedeutet, aber dass sie deswegen gut oder moralisch hochstehend oder sonst irgendwas wären. Dass sozusagen in einem Text, der einem aus ästhetischen Gründen oder weil da irgendwie bestimmte Motive drinnen sind, die einen interessieren oder faszinierendes Thema oder was auch immer, dass da trotzdem Elemente drinnen sein können, die in einem modernen Kontext, und in diesem Kontext sind die Texte normal, wenn wir sie lesen, problematisch sind oder sogar Schaden anrichten können, aus welchen Gründen auch immer. Diese Realität muss man irgendwie anerkennen, und dafür braucht es aber eben Leute, die sich mit diesen Texten auseinandersetzen. Also man kann ein gewisses politisches Potenzial dieses Fachs tatsächlich erkennen, glaube ich. Daraus entsteht dann irgendwie auch die Aufforderung, das zu nutzen. Zumindest würde ich das irgendwie so sehen.
Ja, total, weil also das war dann bei mir wirklich einer der Gründe, warum ich so gedacht habe, ich kann doch Latein irgendwie, ich kann es doch rechtfertigen, meine Zeit darauf zu verwenden, auch in den heutigen Zeiten, weil ich das eben nicht dem rechten Rand überlassen möchte, die Deutungshoheit über diese Texte, weil die haben uns alle beeinflusst und das gehört uns allen. Und es gibt auch eben andere Lesarten. Also es gibt auch Aspekte in diesen Texten, die von denen muss man sich ganz klar abgrenzen und sagen, absolut, das ist Teil dieser Welt und das würden wir heute nicht mehr so sehen. Ich glaube, das ist in jedem historischen Text so und das muss man klar benennen. Also das sollte man nicht schönreden oder irgendwie entschuldigen. Also dieses, ja, es war halt die Zeit, das stellt sich bei mir mal auf, wenn ich das höre. Aber es gibt eben auch andere Anschlusspunkte. Zum Beispiel haben gerade griechische und auch lateinische Texte für queere Menschen wahnsinniges Anschlusspotenzial im Sinne von uns gab es hier übrigens schon immer. Und das kann ein sehr mächtiger Moment sein, wenn man antike queere Texte liest und sich in der Tat da hinstellt und denkt, ja, tatsächlich, uns gab es hier schon immer und uns wird es auch hier immer geben. Deal with it. Und es gibt auch sehr viele Ansätze neuerdings eben von queeren und feministischen Lesarten von diesen Texten. Die Odyssee von Homer wurde jetzt endlich mal von einer Frau ins Englische übersetzt, die von Emily Wilson, die da auch nochmal ganz andere Aspekte von der homerischen Sprache hervorgeholt hat, die da vorher nicht so gesehen wurden, die aber da trotzdem drin sind. Und da tut sich momentan sehr viel um diese Texte und ihr Potenzial und so weiter, ja, so nicht zu verteidigen vor diesen Lesarten, weil die stecken da auch drin, diese konservativen und teilweise wirklich sehr schrecklichen Lesarten, die sind da drin angelegt, auch in den Texten, aber eben auch andere Möglichkeiten und das, ja, da gibt es so ein Reclaiming-Momentum gerade und das finde ich sehr wichtig, da eben nicht einfach das Feld zu überlassen den Leuten, die das ganze schreckliche Zeugs in den Texten vor allem gerade ansprechend finden und dann mit dieser Deutungshoheit nochmal was ganz Einseitiges aus der Antike machen, weil diese Texte sind komplex, weil Menschen komplex sind. Und das weiter zu analysieren ist, glaube ich, ganz wesentlich und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben, diesen Podcast zu machen.
Ja.
Gerade weil man das eben nicht kurz beantworten kann. Und wahrscheinlich kann man es gar nicht beantworten, wie man damit umgeht, Texte zu lesen aus einer Gesellschaft, deren Werte nicht den eigenen Werten entsprechen. Aber wir möchten uns auf jeden Fall an dieser Diskussion beteiligen.
Ja.
Und ja, deswegen haben wir den Podcast auch unklassisch genannt.
Genau, also ein bisschen in Abgrenzung von all dem, was jetzt, glaube ich, im Laufe dieser Folge ganz gut deutlich geworden ist, was irgendwie dieses Fach an problematischen Elementen mit sich bringt, die das verstellen und für viele Leute nicht zugänglich machen, was das Fach eigentlich an Schönem schlicht und ergreifend bieten kann. Genau. Ja. Es war aber auf jeden Fall sehr schön, darüber zu sprechen und auch so ausführlich darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei dir, Jana, für diesen netten Austausch.
Ja, danke, auch produktiven Patrick, Austausch, dir auch. Genau, und ich glaube, jetzt sind wir aber auch tatsächlich fertig für die erste Folge.
Ja.
Wir haben ja schon auch angesprochen an diversen Punkten, wo wir noch weitere Folgen andenken und wir haben auch eine Liste. Natürlich haben wir eine Liste, wir sind AltphilologInnen. die ist noch nicht farbkodiert, aber das kommt noch. und das heißt, der Stoff geht uns so schnell nicht aus und ja, damit sind wir für heute fertig.
Bis bald und tschüss.
Das war's für diesen Monat mit Unklassisch. Lasst uns gerne eine Bewertung da und oder schreibt uns auf unklassisch@gmail.com und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder reinhört.